Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Der Schauspieler Oliver Wnuk kommt im Januar 1976 in Konstanz zur Welt und wächst im vielversprechend klingenden Stadtteil Paradies auf, benannt nach einem ehemaligen Nonnenkloster. Seine Mutter floh einst aus Spanien nach Frankreich und ließ sich von dort aus als Soldatin in Konstanz stationieren, wo sie mutmaßlich Olivers Vater kennenlernte, den auch wir kurz kennenlernen dürfen, allerdings nur durch die schwäbelnde Imitation seines Sohnes. Gemeinsam mit Oliver stelle ich fest, wie schwierig es ist, alles richtig zu machen. Ich erfahre, dass es bei den Dreharbeiten von Nord-Nord-Mord definitiv zu viel Lapskaus gab, um ihn jemals wieder zu essen. Wir sprechen über Koriander, lautes Kauen und tägliches Kochen, Hotelnächte, brennende Mülltonnen und Minimalismus, To-Do-Listen, Glücksforschung und Fleischfondue. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist längst nicht alles. Machen Sie sich bereit. Herzlich willkommen, lieber Oliver.
Hallo, hallo.
Ich weiß noch sehr wenig über dich. Wir lernen uns heute gerade erst kennen. Übers Essen ist das, glaube ich, ein sehr guter Weg. Glaubst du, dass die Geschichten, die du übers Essen erzählst und die Sachen, die du magst und die du kochst und wie du es machst und wie du sie ordnest, dass das viel über dich aussagt?
Ja, ich glaube schon. Also ich gebe mir manchmal sehr viel Mühe. Das ist dann auch, wenn dann jemand zu Besuch kommt. Ich koche aber jeden Tag auch für mich selbst. Und auch die Art, wie ich esse, glaube ich, sagt auch viel über mich aus.
Natürlich. Art, wie du isst, das naja, macht mich
also
neugierig.
Die Art, wie ich esse, also tatsächlich die Art insofern, dass ich habe 25 Jahre eigentlich in einem Familienbund gelebt. Und als ich dann als Single sozusagen angefangen habe zu wohnen, ist mir aufgefallen, wie laut doch mein Kauen so ist.
Das ist wahrscheinlich den Leuten vorher auch schon aufgefallen.
Naja, oder nicht, weil oder nicht. Vielleicht einfach kam das dann aus diesem einsamskalten Moment heraus, dass ich dann dachte, oh Gott.
Lautes Kauen. Ja. Hast du denn, als du das bei dir selbst festgestellt hast?
Aber vielleicht ist die Decke einfach auch zu hoch und zu wenig und steht zu wenig
Zeug. Halt so, ne? Ja, genau. Hast du, als du das festgestellt hast, Leute, Freunde, Freundinnen, weiß ich nicht, oder sogar die Menschen, mit denen du früher zusammengelebt hast, gefragt, ist dir aufgefallen, dass ich laut kaue? Also hast du dich da rückversichert?
Nee, habe ich nicht gemacht, aber ich glaube, es ist auch im öffentlichen Raum nicht der Fall. Ich gucke sehr genau, wie Leute essen und ich bin da so ein bisschen ästhetisch. Also wenn jemand nicht schön isst, dann stört mich das extrem.
Mhm. Also schön essen kann ja also viel bedeuten.
Anständig essen oder ohne, also nicht zum Beispiel spürt, dass irgendwie Soße an seinem Kinn klebt oder irgendwas ja. an den Lippen ist oder so. Und ich denke, wie kann man sowas nicht merken? Ist
aber
nicht
manchmal
sensibel?
Merkt man es nicht. Manchmal merkt man es wirklich nicht.
Ich merk's immer.
Denkst du?
Ja, wahrscheinlich.
Bist du auch jemand, der andere Menschen darauf aufmerksam macht, wenn da Kräuter zwischen den Zähnen hängen?
Ich war letztens mit meiner Tochter auf einer Veranstaltung und dann habe ich sie mal mitgenommen. Es war so, ich habe da so eine Lesung gehalten vor so einem horrenden Kreis an Menschen und wir haben so Smalltalk haben wir da halten müssen und sie hat jemanden sofort darauf aufmerksam gemacht, dass er was zwischen den Zähnen hat. Und ich habe zu ihr gesagt, als wir dann weggegangen, mir wurde heiß und kalt und als wir dann uns abgedreht haben, habe ich gesagt, ey krass, wie mutig du bist, dass du das dem sagst. Und dann hat sie gesagt, hä, es wäre doch voll blöd und unverschämt, wenn ich das nicht sagen würde. Nachher spricht er mit 20 Leuten und hat dauernd irgendwie sowas Grünes zwischen den Zähnen. Ich hätte mich sowas nicht getraut. Würdest du dich das trauen?
Ja, ich finde nur, es macht einen Unterschied, ob andere Leute dabei stehen. Ja, also ich glaube, ich würde versuchen, die Person so ein bisschen zur Seite zu nehmen.
Ja, aber es ist also ein extremer Hochstatus, den man dann einnimmt und man geht unfassbar in den Intimsbereich des anderen rein.
Ja, man geht da rein, aber auch um Schlimmeres zu verhindern im Zweifel. Ne? Also das ist so eine Übergriffigkeit, wie in der Generation deiner Tochter wahrscheinlich es normalerweise unter anderen Umständen formuliert werden würde, um in der Hoffnung, dass es dann wieder neutralisiert wird, dadurch, dass man ja eigentlich was Gutes will. Es ist einem ja komischerweise auch so wahnsinnig unangenehm. Also die meisten Menschen, denen jetzt gesagt wird, Entschuldigung, Sie haben da was oder du hast da was, die sagen ja auch, oh nein, und bewegen sich so, als würde ein Insekt um sie rumfliegen, so ganz hektisch und versuchen das dann irgendwie.
Ja, weil man kontrolliert den Rahmen nicht verlassen will. Ich habe mal eine Theateraufführung gemacht, von wegen, als ich gerade sagte, ich merke, wenn mir was am Mund klebt. Und es war ein Soloabend und ich war so ein bisschen erkältet und habe die ganze Zeit so Bonbons, so Schaumbonbons gelutscht für die Stimme. Und so. Naja, so es gibt doch so solche Dinger, die man so in den Mund nimmt und die dann so irgendwas auf die Stimmbänder legen, so ein Gel oder so. Auf jeden Fall habe ich die vorher irgendwie immer gelutscht und dann gesprochen und gehe dann in der Pause in die Garderobe und sehe, dass mein kompletter Mund so weiß ist, so alles so richtig schäumiger Mund. Mega ekelhaft. Ich habe mich so geschämt. Ich wollte fast nicht, die zweite Hälfte spielen.
Ah ja. Aber eigentlich ist es ja menschlich. Ja. Naja, also Sie da draußen, Sie sollten auf jeden Fall Menschen darauf hinweisen, es gibt ja noch ganz andere Dinge, die sehr viel schwerwiegender sind. Ich erinnere mich daran, dass an so einem Café vor ein paar Jahren mal eine Frau vorbeiging, die ihren Rock hinten in die Strumpfhose gesteckt hatte und das nicht gemerkt hat. Das heißt, man läuft dann wirklich, also mit so einem Hintern, der einen dann, das ist furchtbar. Und ich finde so, jemand muss erlöst werden.
Ich als Komiker finde es natürlich auch ein bisschen lustig.
Ich denke, du bist Zyniker.
Nein, Zyniker, das habe ich abgelegt. Ja? Nur noch Komiker.
Okay. Das Wenige, was ich von dir weiß, ist, dass du To-Do-Listen führst oder zumindest früher so drauf warst und auch viele To-Do oder einige To-Do-Listen parallel zueinander. Mhm. Ist das immer noch so?
Ja, meine letzte To-Do-Liste, die ich vor 2 Stunden aufgeschrieben habe, war, auf welche Leute ich gerade warte, weil sie mir nicht antworten auf meine Fragen. Das macht mich wahnsinnig gerade.
Ach du, Themen-To-Do-Listen?
Ja, natürlich.
Abgefahren, das ist advanced, das ist richtig, das ist ja.
Ja, klar.
Was hast du noch für eine?
Was ich in Zukunft erreichen will, was meine Werte sind, was, naja, es geht von Einkaufsliste bis Ziele bis alles Mögliche.
Interessant, ja, natürlich ist
leuchtet. Und natürlich Sammelliste zum Schreiben, Sammellisten natürlich ganz viel thematisch.
Jetzt, da du sagst, leuchtet es mir total ein, wie sinnvoll es ist, thematisch unterschiedliche To-Do-Listen zu haben. Bei mir ist das alles Kraut und Rüben. Wenn ich mir mal so eine Liste erstelle, wenn ich mit der Hand schreibe, dann ist es immer gefährlich, weil mir das mit der Hand schreiben oft so viel Spaß macht, dass ich nicht aufhören möchte und dann immer mehr da drauf schreibe. Auch so einfach dann so Sachen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Mhm. Und nachher ist die To-Do-Liste so lang, dass sie mich so einschüchtert, dass ich nicht genau weiß, ob ich wirklich damit anfangen sollte. Aber ich habe mir jetzt angewöhnt, das auf dem Handy zu machen, um die auch immer dabei zu haben.
Und die alle synchronisiert werden dann von allen Geräten. Alle Geräte natürlich.
Oh Gott, wie ist das bei dir? Wie so Jonglierbälle, so stelle ich mir das vor.
Ja, aber es ist genau so, wie du sagst, um zu jonglieren. Also das ist witzig, dass du das, weil, also entweder benutze ich immer das Bild vom Momentum, vom Zug, der irgendwie rollt, ne, und der auch am Rollen bleiben muss, auch mit Projekten und so, weil wenn der dann stehen bleibt, ist es wahnsinnig anstrengend, den anzuschieben, oder dass ich es halt sehr mag, mehrere Bälle in der Luft zu halten. Und wenn ich halt eine Phase habe, wie jetzt gerade, wo relativ wenig los ist, dann werden die Listen länger, weil ich möchte, dass das Momentum wieder entsteht, und wenn nämlich wenn was läuft, dann schließen sich auch andere Dinge wieder an, so.
Gut, jemand, der so auf Listen baut, brauchst du diese Struktur? Oder anders gefragt, was würde passieren, wenn du diese Listen aus irgendwelchen Gründen nicht erstellen könntest? Oh,
da müsste man ja furchtbarerweise sich dem Genuss hingeben oder dem Kontrollverlust und der Lust daran empfinden. Das wäre ja ganz schrecklich.
Na, das ist ja jetzt wirklich ironisch. Also ich gehe mal davon aus, dass du das zwischendurch tust. Ich weiß jetzt nicht, Kontrollverlust, das kannst nur du selbst beurteilen. Aber du wirst ja jemand sein, der
ich übe
genießt.
Das ja. Ja, also ich versuche zu genießen tatsächlich. Aber Genuss ist etwas, und da wären wir wieder beim Essen, was ich tatsächlich nur da kenne, aber auch nicht immer nur gesund. Also auch was das Genießen von dem Rauchen anging, Wein, fetthaltigem Essen oder so. Da kenne ich das, aber so das Leben genießen und so nehmen, wie es ist, und die schönen Momente zelebrieren und so. Das ist tatsächlich was für mich eher neu ist, weil ich nach dem Prinzip schon Liebe durch Leistung sozusagen geprägt bin, ne? Oder Häuslebauer, erst kommt die Arbeit, dann kommt das Vergnüge und so. Also das ist so, glaube ich, auch eher das, wo ich herkomme und was schon relativ viel Arbeit und Energie braucht, um da durchzustoßen und zu sagen, Alter, komm mal runter, es ist alles schön, genieß das, was du hast, genieß das, was du erreicht hast und ist alles toll.
Kann man ja nicht immer. Also dann
es muss immer weitergehen, ne? Und das mal zu durchbrechen, das ist gar nicht so leicht, wenn man von woanders herkommt oder die Glaubenssätze halt woanders herkommen.
Erst kommt die, wie hast du es eben genannt? Welches Beispiel hast du genannt?
Erst kommt die, also die, ich komme dann gleich sofort in Dialekt.
Ja, mach.
Erst kommt die Arbeit und wenn dann das Vergnügen.
Genau, aber so, wenn das Vergnügen dann kommt, ist ja auch gut.
Ja, ja. Naja, aber dann kommt natürlich, es darf kein Leerlauf entstehen. Es darf nicht das Gefühl aufkommen, jetzt ist ja nur noch schön. Jetzt muss ja noch
was. Es kann nicht nur, da kann ich dich beruhigen.
Ja, ich weiß das. Ich sag ja nur, wie der Kopf denkt und oder wie der geprägt ist und wo man aber hin will. Das ist natürlich, dass man auf die andere Seite, weil das Grün auf der anderen Seite viel schöner ist, dass man da eigentlich hin will, ist ja klar. Aber ich.
Aber jetzt finde ich, und jetzt wird das ja so, wir müssen jetzt gleich mal zum Essen kommen, aber jetzt wird es, ich finde das, vielleicht habe ich es auch noch nicht richtig verstanden, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Das finde ich mal ist das eine. Aber dass man weiß, dass ein Glück und selbst eine Zufriedenheit gar nicht länger anhalten können, weil es alles immer nur Situationen sind. Und Menschen, die sagen von sich sagen, dass sie glücklich sind, sind ja nicht permanent glücklich. Kann man ja gar nicht sein. Da würde man ja durchdrehen. Da würde man wahrscheinlich, das würde der Körper wahrscheinlich gar nicht mitmachen.
Ja, das stimmt. Also vom Hormonhaushalt habe ich auch irgendwas auch schon gelernt, dass das nicht geht. Aber ich bewundere Leute oder war auch mit Leuten dann liiert, die so eine Grundleichtigkeit haben oder auch die Fähigkeit haben, Momente, nur einen Aspekt von dem Moment zu sehen und sich da vollends reinzugeben, in dem Moment zu leben und sich und das Environ, was sie haben, vollends zu genießen. Und da stehe ich daneben voller Bewunderung und Unverständnis und labe mich an dieser Art zu leben und finde es wunderschön und möchte mich anschließen und in der Verbindung sozusagen das abzapfen und merke natürlich, wenn ich mich aber nicht in diese Richtung entwickle, von innen heraus, dann wird es immer was sein wie ein Lack, den ich über mich streiche und der dann aber auch irgendwann wieder abblättert.
Interessant. Und da wir uns ja alle immer verändern, könnte es ja sein, dass wir, wenn wir hier in 5 Jahren säßen, du die Geschichte aus einem minimal verschobenen anderen Winkel erzählen würdest und vielleicht dich dahingehend verändert hast. Durch
auf jeden Fall.
Was
deswegen passiert. Reden wir ja jetzt darüber, weil jetzt mich und anscheinend dich auch irgendwie das beschäftigt und deswegen bleiben wir da hängen.
Ich finde es verführerisch, darüber zu sprechen, weil, also ich weiß, das Wenige, was ich weiß, dass du dich viel mit Glück und Glücksforschung und so weiter befasst hast. Und ich glaube, auch wenn man keine Spezialistin oder kein Spezialist ist, weiß man, dass diese Suche nach dem Glück ja eigentlich zu nichts führt. Es ist wie die Karotte an diesem Ast, der vor einem hängt, an dem Bindfaden. Ich glaube, was man erreichen kann, ist eine Zufriedenheit und eine Möglichkeit, sich diesem Genuss hinzugeben, der ja auch eben das Essen, nehmen wir mal ruhig das Essen als Transportmittel oder als Symbol dafür, das hilft ja, finde ich, um zu sagen, ich liebe dieses Stück Schokolade und ich esse jetzt noch eins und ich esse, weißt du was, ich esse jetzt auch noch 20, weil ich es gerade so toll finde.
Ich glaube, es geht um die Verständnis, die man erlernen kann, ne? Also zum Beispiel, ich habe zum Beispiel meine Eltern oder meinen Vater habe ich immer belächelt. Der ist aufgewachsen in einer Stadt und wohnt da jetzt seit 85 Jahren und hatte nie irgendwie das Gefühl, er müsste raus, sondern es ist alles super, er ist zufrieden und so, ne? Und hat schwere Krankheiten mit dieser Haltung auch überlebt, ja, weil er sagt, ja gut, dann ist das jetzt halt so und dann gucken wir mal, was morgen ist und so. Und ich dachte immer, wie kann man das? Ne? Aber und manche Leute müssen halt größere Kreise gehen, um dann irgendwie da anzukommen und zu sagen, ach ja klar, du hast in dieser wunderschönen Stadt gelebt, warum sollte man auch hier weggehen? Klar, diese Haltung, die du hast, ist natürlich super. Ich müsste über ganz viel springen, um da irgendwie ins Ziel zu kommen, wo du irgendwie hintrottest.
Dein Vater lernen wir gerade so ein bisschen kennen, aber ich würde ihn gerne noch etwas näher kennenlernen. Am 28. Januar 1976 bist du in Konstanz zur Welt gekommen. Mhm. Das ist richtig?
Ja.
Und nicht in oder auf Tahiti.
Ja.
Also deine Mutter, magst du es erzählen?
Ja. Meine Mutter ist in Spanien, in Andalusien geboren und dann hat die da ein paar Jahre gelebt mit ihren Geschwistern und dann haben die entschlossen, wegen Franco und seiner Regierung irgendwie nach Frankreich zu flüchten und dann waren die da relativ orientierungs- und auch ja, zum Teil eine Art von obdachlos und dann ist sie irgendwann aus verschiedensten Gründen zum Militär gegangen, zum französischen Militär und war Soldatin. Und dann ist sie stationiert worden nach Konstanz. Hat er eben die Möglichkeit, entweder nach Französisch-Polynesien versetzt zu werden oder eben nach Konstanz. Und das war dann wahrscheinlich doch ein bisschen näher.
An der Familie an der wahrscheinlich, Familie oder?
Dran, ja, genau. Und dann ist sie dahin, genau. Und hat da meinen Vater kennengelernt, der eben 1940 da geboren wurde in Konstanz, in einer Stadt, in der nie eine Bombe fiel, weil sie so nah an der Schweiz ist. Wahrscheinlich einer der schönsten Städte, die es so gibt.
Ich war noch nie da. Beschreib mir das mal. Man kennt es vielleicht so ein bisschen aus dem Tatort und so, aber
ja,
das reicht
also
nicht.
Ja, also es gibt dort einen Stadtteil, in dem ich gewohnt hatte, der heißt das Paradies. Und das ist kein Deut übertrieben. Der Bodensee hat auf mich eine magische Anziehung und es ist wirklich die satteste und reichste Natur, die ich je gesehen habe, aber die man auch aushalten muss. Und deswegen wohne ich da nicht. Meine Freundin oder eine gute Bekannte von mir ist die Gräfin Bernadotte, die mit ihrem Bruder zusammen die Insel Mainau dort verwaltet und so. Und das ist auch ein Ort, der eben an Konstanz dran ist. Und der Zeppelin fliegt über den See und die Schwäne machen ihren Balztanz. Und du hältst es, du kotzt schier vor Schönheit. Und ich bin dann auch immer wieder, ich bin gerne dort, bin aber auch immer wieder froh, wegzureisen. Ansonsten eine Stadt, in der von 1414 bis 1418 das Vatikanische Konzil war und neben Rom eben die einzige Stadt, in der europäische Stadt, in der ein Papst gewählt worden ist. Ja, Jan Hus ist dort verbrannt. Viele Künstler kommen von da. Es ist, ja, man weiß auch warum, weil es so schön ist, einfach.
Ein typisches Konstanzer Essen
wäre
was?
Knuschbolle. Also Knuschbolle ist ein in Bierteig gebratener Kretzer oder auch ein Zanderfilet, ein Fisch, vorwiegend dann mit Salat oder natürlich die Maultaschen aus dem Schwäbischen dann noch von der anderen Seeseite. Wir sind Badner. Früher natürlich, und so bin ich auch aufgewachsen, typisch Badner waren natürlich Froschschenkel, von den Franzosen noch sozusagen dann mitgebracht.
Hast du demnach auch gegessen?
Ja, also bei uns gab es extrem viel Froschschenkel und es gab extrem viel Schnecken und so dieses ganze französische Zeugs.
Und schmecken Froschschenkel so ein bisschen wie Kalamari?
Nee, wie Hühnchen. Ist sehr lecker, ehrlich gesagt. Ja, wie so ein weicheres Hühnchen. Mit dir schlecht?
Nee, ich überlege nur gerade, ob ich dir eine Freude gemacht hätte.
Wenn du
mit diesen, schätzungsweise 80 Nacktschnecken, die ich heute aus dem Garten gelesen habe.
Verstehe.
Wo ich immer denke, Mensch, da ist so viel dran.
Mhm.
Warum essen die Ratten die nicht? Oder warum essen die Vögel die nicht? Oder tun sie es vielleicht heimlich?
Aber sind deine Schnecken die Weinbergschnecken, die man auch isst?
Nein, aber vielleicht könnte man die...
Mit einer Soße geht das
ja,
schon.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich würde das jetzt nicht machen wollen.
Mhm.
Ich möchte sie auch eigentlich nicht töten. Ich möchte aber auch nicht, dass sie weiterleben. Ich bin in so einem inneren Transit, was das angeht. So, wie war das früher als Kind? Ab wann setzt deine aktive Erinnerung ein? Das erste Esszimmer oder die Küche, in der du gesessen und gegessen hast?
Also die imposantesten Erinnerungen sind tatsächlich in Frankreich dann die große Paella-Pfanne, die tatsächlich auf so einer Mülltonne gemacht wurde draußen im Hof. Und der Opa dann nur das machen durfte, so mit so einem Stock dann auch irgendwie, der statt Löffel, wo er dann durch das Zeug durchging.
War
und
das
so.
Dein Opa?
Mhm, ja.
Die wo lebten auf der französischen Seite?
Genau, die
oder?
Lebten in der Nähe von Lyon, einem kleinen Dorf. Mhm. Und genau, da haben wir auch immer Weihnachten verbracht und so. Und das waren auch immer rauschende Feste. Wir waren eine sehr, kann man sagen, arme Familie. Dennoch haben die das ganze Jahr gespart, um aus ihren Regionen, also die waren in ganz Frankreich verteilt, dann die Sachen mitzubringen, die besonders lecker sind. Ne? Also aus Lyon die Pastete und vom Meer unten von Sète aus Südfrankreich kamen dann die Austern und solche Dinge. Ne? Also was man sich dann nicht geleistet hat, sondern eben nur an Weihnachten der Familie mitgebracht hat. Sehr zum Leidwesen von meinem Vater, weil mein Vater ist natürlich gewohnt gewesen, irgendwie 18 Uhr, 12 Uhr mittags und 18 Uhr und 19 Uhr abends zu essen. Da hat man dann halt erst um 8 angefangen und es zog sich dann auch gern über nach Mitternacht hinweg, dieses Essen. Und ich fand es immer sehr toll.
Jetzt wird es ein bisschen rutschig in vielleicht zu privat. Gib mir einfach ein Zeichen. Aber die Vorstellung, dass dein 12 und 18 Uhr Essenvater mit einer spanischen Soldatin zusammenkommt.
Mhm.
Wie lange ist das gut gegangen? Und würdest du sagen, du bist wirklich eine gute Mischung aus den beiden?
Also es geht immer noch gut, weiß ich nicht,
läuft
aber
irgendwie.
Sie sind zusammen
okay.
Und sind trotzdem extremst unterschiedlich, so dass ich...
Vielleicht sind sie deswegen noch zusammen.
Vielleicht sind sie deswegen auch zusammen. Ich kenne das auch aus dem privaten Leben, also diese Theorie.
Leben?
Also aus meinem Leben sozusagen, also dass sowas funktionieren kann.
Ja.
Aber trotzdem gab es natürlich immer Momente, wo ich vor denen gestanden bin. Ich habe denen auch mit 12, 13 war ich mal überzeugt und habe mal zu denen gesagt, also ihr könnt mir ruhig sagen, dass ich adoptiert bin. Ihr könnt es mir echt sagen jetzt.
Wirklich?
Das wäre echt okay. Mhm. Ja, aber mittlerweile sehe ich es auch tatsächlich.
Gib mir mal ein Gericht, das so typisch ist für deinen Vater und eins, das typisch wäre für deine Mutter oder ist.
Also die essen mittlerweile erstaunlich wenig, also was wahrscheinlich altersbedingt ist. Aber mein Vater hat früher wir haben extrem viel Fleisch gegessen. Und wir haben extrem, meine Oma, väterlicherseits, die hat sehr viel mit Butter gekocht und jede Kartoffel wurde da nochmal bei Salzkartoffeln wurde das Wasser rausgenommen und dann wurde da nochmal irgendwie ein halbes Pfund Butter reingehauen und dann wurden die da nochmal angebraten, dass es schön so eine Kruste gibt. Alles musste irgendwie eine Kruste haben und so, ne?
Aber das wäre eine gute Familie für mich gewesen.
So, also das war schon sehr so. Und was meine Mutter angeht, das ist halt dann doch eher so dieses Quiche Lorraine und auch wie ich mich eigentlich ernähre, ist ja sehr so dieses, schon sehr mediterran.
Gut, aber gehen wir nochmal zurück zu der ersten Situation, an die du dich erinnerst, zu Hause. So ein Esszimmer, habt ihr in der Küche gegessen?
Ja. In der Küche auf so einer typischen Eckbank, ne, die es dann so gab.
Und auf der du wahrscheinlich gesessen hast, weil die Mutter musste oft aufstehen.
Immer aufstehen,
ja, ja. Und der Vater hatte den schönsten, weil oft am Tischende, ne, so den Überblick und
ja, genau.
Oder Kopf des Tisches, wie man sagt.
Ja. Und es waren immer viele Leute da, also immer auch Großmutter war immer da.
Wie kommt das? Also hat die nebenan gewohnt? Oder?
Nee, mein Onkel war Pfarrer. Und die hat so das Gemeindehaus immer gemacht und die hat sich aber auch, die war einfach viel da. Also
ihr Sohn war Pfarrer.
Mhm, mhm. Genau, der Bruder meines Vaters.
Mhm. Habt ihr gebetet vorm Essen?
Ja, aber also meine Eltern haben mit Religion relativ wenig am Hut. Ich habe aber Religion sehr von diesem Haushalt dann mitbekommen. Meine Schwester und ich waren jede Ferien eigentlich bei meiner Oma und im Gemeindehaus und sind da groß geworden, weil er hat dann eine andere Gemeinde übernommen auf dem Land im Schwarzwald. Und da waren wir sehr oft und da wurde schon, das war dann schon eher strenger und, also was heißt strenger, aber da wurde schon...
Tradiert er wahrscheinlich irgendwie so ein
bisschen. Ja, da wurde schon sehr drauf geachtet.
Erinnerst du dich an typisches Essen aus dieser Zeit, wenn ihr im Schwarzwald wart?
Es war sehr kartoffellastig, Eintöpfe, sehr voll, sehr satt, sehr, ja, also leichte Küche oder dass es mal einen Salat gab oder so,
nee, ne?
Kann ich mich eigentlich eher nicht erinnern. Es war immer Fleisch mit Nudeln oder Kartoffeln oder so, vielleicht mal Spinat, aber es war schon sehr deftig alles, ja. Zum Sattwerden einfach.
Ja, genau, zum Sattwerden. Und Salat ist wirklich so eine Deko-Beilage gewesen, oft für viele in der Generation auch noch. Und auch Reis quasi unbekannt. Ne?
Ich war mal im Kinderheim eine Zeit lang, also wurde ich so an der Nordsee, weil ich so ein bisschen schwächlich war, so als Kind. Und dann meinte man, mich da aufpäppeln zu müssen. Mhm. Und da gab es dann so Salat mit Zucker. Und das war echt so süßer Salat und das fand ich so abartig.
Oh nein.
Und dann haben wir das gesagt und mussten dann zur Strafe Kartoffeln schälen. Also in meiner Erinnerung war das zumindest so, wahrscheinlich war es nicht so schlimm. Aber
alles daran ist absurd. Ja. Salat mit Zucker.
Also so ganz süßen Salat halt, ne?
Oh.
Ja, voll eklig.
Also ich meine, man kann... süße Erdbeeren oder ein süßes Dressing oder so. Es ist ja jetzt nicht so, dass die...
Ja, aber selbst das als Kind...
Naja, man versteht es irgendwie wahrscheinlich nicht. Und ich würde auch Kindern niemals Kartoffeln schälen lassen, weil sie wahrscheinlich viel zu dick das Ganze schälen. Ja. Okay. Was war denn für dich als Kind, wenn du dich jetzt erinnerst, hast du eine Freundin gehabt oder einen Freund, wo du gerne mal mitgegessen hast, mittags oder abends? Gab es das oder waren die alle bei euch?
Nee, daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Also weil das Essen war immer eine feste Instanz bei uns. Also dass man fremd gegessen hat irgendwo, das gab's eigentlich nicht. Also daran kann ich mich gar nicht erinnern.
Nee. Interessant.
Dass ich jemals irgendwo bei jemandem gegessen habe.
Bei einem Geburtstag oder so?
Ja, vielleicht. Aber dass man mal abends dann länger blieb zum Spielen oder wie man es jetzt mit den eigenen Kindern gemacht hat. Sowas gab es dann nicht. Nee, das war ganz klar, dass man zum Essen, man durfte, also damals gab es ja eher kein, also wir hatten ja keine Helikoptereltern, sondern eher so U-Booteltern, also die halt nicht da waren, so, ne? Und man ist ja dann auch raus als Kind und ist dann halt abends nach Hause gekommen. Hatte kein Handy, hatte nichts und man ist dann halt los mit 7, 8, 9, 10 und war den ganzen Tag unterwegs. Die Eltern hatten keine Ahnung, wo man ist. Und dann kam man aber um 18 Uhr, war klar, dass man dann zu Hause war. Und das hat funktioniert.
Und das war auch die Mahlzeit, die ihr als Familie immer gemeinsam eingenommen habt. Ja. Und gab es da, war klar, dass man sich gegenseitig was vom Tag erzählt oder wurde da eher weniger geredet?
Ja, im besten Fall. Also ich kenne auch Erinnerungen, wenn sich zum Beispiel die Eltern gestritten haben.
Und so eine Spannung
und
in dem Raum.
Und wenn die nicht gesprochen haben miteinander. Und das war tatsächlich, das sind Erinnerungen so von gemeinsamem Essen oder so. Das ist ganz schlimm, weil du natürlich als Kind auch ehrlich gesagt mega unpädagogisch, weil oder unachtsam, weil du natürlich als Kind immer die Schuld bei dir suchst. Also egal, ob du was damit zu tun hast oder nicht, aber wenn nicht geredet wird und man sagt, was ist denn los, warum redet ihr nicht, dass man immer auch das Gefühl hat, es liegt an mir oder so, ne? Also zumindest war das bei mir so.
Ja, das hört man ja oft, dass Kinder die Schuld dabei sich suchen. Auf jeden Fall ist diese Spannung ja so spürbar, so deutlich spürbar und damit macht man, glaube ich, viel falsch, dass man den Kindern dann auch manchmal noch ganz schlecht suggeriert, nee, ist alles okay.
Ja, ja.
Und die Kinder ihren eigenen Instinkten nicht mehr trauen, weil sie spüren ja, da ist irgendwas nicht okay oder so, ne? Aber
Und ich musste aufessen. Also ich hatte echt ich hatte es echt eigentlich ziemlich cool in meiner Jugend, das klingt jetzt nur alles so. Aber ich weiß noch, dass ich, wenn ich nicht aufgegessen habe, teilweise dann richtig lange sitzen musste, um dann aufzuessen.
Was waren denn Sachen, die du nicht so gerne gegessen hast?
Eigentlich alles, was so gemüsemäßig ist, ne? Kohlrabi zum Beispiel mochte ich überhaupt nicht. Also gekochten, das fand ich ganz eklig.
Und was noch?
Diese ganzen Kohlgeschichten. Wie heißt dieses kleine Rosenkohl? Und ich mochte die Sachen, die ich jetzt ganz gerne mache, wie so Chicorée und so, ne? Das konnte ich damals auch überhaupt nicht. Wobei bei uns beim Chicorée ein Haufen Sahne und ein Haufen Schinken
und so, ne?
Und so, das war alles obendrauf. Mhm. Also daran lag es nicht. Und es war alles auch, das meiste war, was wir aßen, Käse überbacken, Fett.
Oh, so. Toll. Meine Familie.
Ja, eigentlich voll gut, ne? Also auch, es gab dann immer, also man wächst ja doch mit so 7, 8 Gerichten auf, oder? Also in der Familie, vielleicht 10. Aber die wiederholten sich dann immer.
Was war ein guter Tag, wenn was auf dem Tisch stand? Dein Lieblingsessen?
Also was ich sehr gemocht habe und was auch das Erste war, was ich dann selber kochen konnte und wo ich dann zumindest die erste Freundin beeindrucken konnte, war ein Crepe. Was natürlich als Halbfranzose, das habe ich natürlich auch immer erwähnt. Ich dachte auch, dass es ganz gut kommt, dass ich sage, ich bin Halbfranzose. Das kam ganz gut. Meine Mutter kam irgendwann mal Anfang der 80er nach Hause von einem Frankreich-Besuch und hat gemeint, es wäre doch eigentlich eine total gute Idee, wenn man auf der Messe oder auf der Kirmes, wenn man da so einen Crepe-Stand aufmachen würde. Und wir dachten, ey, so ein Quatsch, wir sollen dafür Geld bezahlen, ist doch totaler Blödsinn. Tja,
sie hätte sich wahrscheinlich leider nicht schützen lassen können, aber sie war ihrer Zeit voraus, damals schon.
Ja. Wie letztens auch, also vor 10 Jahren oder so, hat meine Freundin, die hat gemeint irgendwie, ey, in New York verkaufen die gerade so gefrorenen Joghurt. Dann habe ich gesagt, ey, völliger Blödsinn, das kauft hier keiner. Ja, zack, schon wieder eine Million, die an einem vorbei ist.
Was für kluge Frauen um dich herum sind, oder? Galette ist es, wenn es herzhaft ist und Crepe ist es, wenn es süß ist oder wie, sag mal, halb
Galette. Ja, Galette ist es und vor allem ist es diese Buchweizen, der Buchweizenteig, ne, dieser dunkle, mag ich gar nicht.
Werbung.
Neulich lernte ich die Managerin einer befreundeten Künstlerin kennen. Wir, die Künstlerin und ich, hatten einen gemeinsamen Auftritt für eine Lesung und nun saßen wir backstage in einem Berliner Theater. Es mag Ausnahmen geben und möglicherweise empfinden andere Menschen das auch nochmal anders, aber ich möchte Ihnen sagen, dass die Backstage-Räume vieler Etablissements, in denen es dann später von der Bühne glitzert und leuchtet und glänzt, dass diese Backstage-Räume oft zu den ungemütlichsten Plätzen gehören, die man sich vorstellen kann. Genau andersherum würde es für mich Sinn ergeben. Liebe Künstlerin, lieber Künstler, gleich wirst du da rausgehen und all den Leuten, die Geld für eine Karte auf den Tisch gelegt haben, richtig Freude bereiten. Du wirst sie berauschen, amüsieren, unterhalten, informieren. Was auch immer, gib alles, dafür bereiten wir dich vor. Hier, du hast ein schönes Licht in deinem Vorbereitungsraum, ein weiches Sofa, vielleicht sogar duftende Blumen und leckere Schokolade, frische Luft. Keine Stofforchideen jedenfalls und Styroporkekse, keine staubigen Harlequin-Puppen, die schräg in sich zusammengesunken auf 90er-Jahre-Schrankwänden hocken. Keine dunkelblauen oder dunkelroten Samtsofas, deren Bezüge so viel gesehen, gehört und erlebt haben, dass es im wahrsten Sinne des Wortes Stoff für 15 neue Staffeln Babylon Berlin gäbe. Aber sie müssen ja schweigen. Sie müssen da mutmaßlich auch noch weitere Jahrzehnte herumstehen, in den oft ungemütlichen Backstage-Räumen mit dem grellen Deckenlicht. Ja, das musste jetzt offenbar mal gesagt werden. Der Backstage-Raum, in dem ich mit der Künstlerin und ihrer Managerin saß, war ganz okay. Nicht so okay war, dass mein Magen anfing zu knurren. Soll ich kurz nochmal runtergehen, eine Kleinigkeit kaufen? Fragte mich die Managerin freundlicherweise. Auf der anderen Straßenseite ist gleich ein DM. Nein, lachte ich, obwohl es wirklich gut passen würde in dem Fall. Schließlich verbindet mich mit DM Bio eine lange und feine Zusammenarbeit für meinen Podcast Toast Hawaii, sagte ich. Muss ich mal anhören, klingt ja gut, sagte sie. Und dann, oh, ich liebe die getrockneten Erdbeeren von DM Bio, ich bin süchtig danach. Bei uns im Büro habe ich alle damit verrückt gemacht. Ach so, sagte ich. Und was machst du damit? Ich rühre sie mir in Joghurt ein. Mhm, geht auch Skill? Nee, der sei ihrer Erfahrung nach nicht cremig genug, es müsse schon feucht sein, damit es sich diese wunderbaren kleinen Erdbeeren richtig gut gehen lassen können. Man muss sie einrühren, einen kleinen Moment warten und ach, du musst sie probieren, Bettina. Unser ganzes Büro ist verrückt. Ja, das hast du schon erzählt, sagte ich. Super Tipp, ich werde mir die jetzt mal vorknöpfen. Was soll ich sagen? Volle Punktzahl. Auch die Bewertungen sprechen eine eindeutige Sprache. Korrekt heißen sie übrigens Erdbeerscheiben. Sie werden gleich nach der Ernte gefriergetrocknet und können so ohne weitere Zusätze haltbar gemacht werden. Wer es lieber knusprig mag, der streue sie sich am Ende am besten so übers Müsli. Ich mag sie sapschig, so ist das Wort. Bei mir dürfen sie vorher in Joghurt baden. Hatte ich eigentlich erwähnt, dass offenbar im Büro alle verrückt danach sind? Nimm mal bitte diesen Topf und zieh mal nach und nach Begriffe, die du, nach denen du frei assoziierst. Was steht da drauf?
Küchenstühle.
Wie ist denn deine Küche jetzt? Ist das eine Wohnküche? Oder ist das eine Küche, in der
Ich wohne zurzeit in so einem Loft und da ist alles in einem, außer das Klo. Ja, ich habe es mir auch nicht, es war ein Notding. Also Nein, privat würde ich da jetzt nicht unbedingt wohnen. Ich brauchte nur schnell eine Wohnung. Aber ich war halt immer sehr gewohnt in so ganz klassischen Wohnungen und ich finde es schon schwierig, also du kannst eigentlich niemanden einladen oder auch nicht über Nacht, weil dann musst du dann auch immer sehr privat auch gut mögen.
Das ist dann wirklich
mögen.
Ein Raum, das da gibt es keinen.
Da ist alles drin. Die Badewanne ist hinter meinem Bett und so. Es ist, aber ja, also.
First World Problems.
Aber sowas von,
okay. Ja. Ja gut. Und deine eigenen Möbel stehen da gar nicht drin?
Ich wohne möbliert, seit Jahren. Und jetzt ziehe ich wieder möbliert um. Das finde ich super praktisch. Finde ich super.
Wirklich?
Ja, das finde ich toll. Ich liebe das auch. Ich habe gerade gestern wieder Dinge verkauft und ich war auf dem Flohmarkt letztens und habe ganz viele Sachen verkauft. Ich finde es extrem befriedigend, mich von Sachen loszumachen. Und so, ich habe mir lange überlegt, ob ich mir einen Plattenspieler kaufe, weil ich ja dann wieder Platten haben muss. Und ich ziehe jetzt um mit wahrscheinlich noch nicht mal 20 Umzugskisten und sonst nichts. Ich habe ein Fahrrad und ein Trampolin, aber sonst kein einziges Möbelstück. Und ich finde es super geil.
Ich glaube, 95% aller Leute, die das jetzt hören, finden das auch toll. So ist es ja nicht. Also der Gedanke an Minimalismus und frei sein und leicht sein und theoretisch überall und nichts zu brauchen und ach, ich verreise jetzt für 3 Wochen, ich nehme eine Jeans und ein T-Shirt mit und das reicht mir. Ja. Toll, können die wenigsten Menschen, wenn das mit einer Entspannung einhergeht, ist das ja toll, wenn das so verkrampft.
Ja, oder mit einem aktiven Loslassen. Also ich stand jetzt auch wieder vor so Kisten, wo so Fotos und so, was weiß ich, über die Karriere hinweg, irgendwelche Zeitschriften, Zeitungen und so, ne? Also irgendwelche Ordner mit, was man so
weg,
gesammelt hat. Und
weg.
So. Ja, genau, weg. Und man denkt aber, man hat ja auch ewig gedacht, man muss es irgendwie aus irgendeinem Grund für irgendjemanden, meine Kinder interessiert das am wenigsten, oder DVDs oder Filme, die man gemacht hat oder so, für wen? Für wen und für was? Also es ist ja nur ein sich klammern an irgendwas, was halt mal war oder so.
Ja, aber es ist so ein Ameisenbau, in dem sich viele Menschen gerne aufhalten. Also ich bin da ähnlich, ich besitze zwar viel, ich glaube gar nicht zu viel, aber viel, und wäre aber im Geiste auch gerne jemand, der, also ich glaube, ich brauche auch gar nicht viel. Ne? Also ich brauche nicht viel, aber ich mag es, viele Bilder zu haben. Ich mag es, viele keine Ahnung, Hosen zu haben, sowas. Ja. Ich könnte aber auch eine Woche in einem und demselben Overall rumlaufen. Es würde mich überhaupt nicht stören, gar nicht. Es ist halt eher sowas Spielerisches. Und dann kommt man an diesen Punkt, weil Dinge leicht verfügbar sind, über Secondhand-Börsen, über Flohmarkt oder wie auch immer, auch nicht viel Geld kosten, dass man dann plötzlich mehr hat, als gut ist und man gar nicht so richtig atmen kann. Das ist mal das eine. Und das andere ist so dieses, wie du sagst, die Vergangenheit, das ist ja alles, das liegt ja so hinter einem.
Ja, aber man braucht es trotzdem, weil man klammert sich dann doch an eine Form von Identität oder Geschichte, ne? Dass man sagt, das bin ich und das gehört zu mir und das zeigt mich in irgendeiner Form, in irgendeinem...
Wie ich mal war.
Wie ich mal war, aber was ich vielleicht auch, wenn ich nicht so einen unfassbar stabilen Selbstwert habe, zur Unterfütterung meiner selbst brauche. Um das anzugucken und sagen, ah ja, guck, das bin ich. Das ist ein Teil von mir. Das brauche ich. Oder? Also so erkläre ich mir das.
Naja, natürlich.
Dass die Leute da nicht loslassen.
Ja. Und oft ist es ja auch so, dass wir die Vergangenheit verklären. Also, dass wir das, was war,
Absolut. Dass
uns das viel schöner erscheint als das, was ist oder das, was kommt.
Oder viel schrecklicher. Das kann ja auch sein.
Aber dann kann man es, glaube ich, leichter loslassen, oder? Oder dann versucht man es loszulassen. Dann will man sich da nicht verkriechen, oder doch?
Ja, weiß ich nicht. Das gehört dann halt auch dazu. Also wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern spreche und dann irgendwie Erinnerungen teile und sage, das war doch damals so und so und was negativ konnotiere. Und dann gucken mich die an und sagen, hä, was hast du denn da erlebt? Nee, das war so und so. Aber in der Erinnerung war es eben negativ.
Ja.
Und in Wirklichkeit, oder zumindest ja, in deren Wahrnehmung, ja. Was ist die Wirklichkeit? Aber in deren Wahrnehmung war die Situation ganz anders. Nur meine Bewertung davon war halt so, ne? Also.
Du hast es so wahrgenommen, sie haben es so wahrgenommen. Ja. Vielleicht kann man es auch so, vielleicht gibt es da, ach guck mal, jetzt sind wir schon wieder an so einem Punkt. Wir gehen jetzt zum Essen, wir gehen zurück zum Essen und du musst, ja. Also du hast keine eigenen Küchenstühle. Die Küchenstühle in deinem super schicki Loft, wie sehen die aus?
Das sind so
Barhocker wahrscheinlich, ja, aus Plexiglas. Genau.
Ja, Barhocker, aber Die sind unten auch noch mit so einem ergonomischen Teil, wo man die ganze Zeit so rumwackelt. Ja, wie gesagt, ist
warte,
nicht
warte,
meins.
Und wie sehen die neuen aus?
In dem neuen in der Wohnung, ganz klassisch, so mit Bambus hinten dran, glaube ich. Es ist ein rustikaleres.
Aber da hast du eine Küche, oder hast du da auch so einen offenen, fancy Bereich?
Doch, es ist eine offene Küche, auch in einem Wohnzimmer integriert, aber es ist ein Landhäuschen, ganz kleines Häuschen.
Oh, okay. Ein Tiny
Nein,
House.
Ganz,
naja, wahrscheinlich nicht ganz.
Aber das finde ich zum Beispiel auch toll. Mhm. Also ein Tiny House, das ist ja nur schwer mit dem Aufstellen irgendwo. Das fände ich super.
Aber dann geh doch gleich in ein Wohnmobil, dann hast du alles.
Nee.
Wieso nicht?
Ja, Wohnmobil, ach nee.
Diese tiny, tiny Houses sind ja im Grunde gar nicht viel größer als ein größeres Wohnmobil. Das muss ja jetzt nicht aussehen wie bei Breaking Bad. Du musst ja jetzt nicht.
Aber ein Wohnmobil wäre mir schon zu klein. Aber ein Tiny House hat ja so 30 Quadratmeter oder so. Das fände ich schon, das würde reichen.
Du hast es mal mit 8 Quadratmetern geschafft.
Ja, als ich Zivildienstleistender war.
Naja, du willst doch frei sein.
Jetzt habe ich ja zwei Kinder, die wollen ja auch mal vorbeikommen.
Ja, okay, das ist jetzt schnell, ist dir noch eingefallen. Ne?
Genau.
Ja, ich brauche ein bisschen mehr Platz für die Kinder. Ja, gut, was steht denn da jetzt?
Servietten. Serviettenknödel.
Steht da Servietten oder Serviettenknödel?
Nee, aber das ist das, was ich jetzt damit assoziiere.
Ja. Kannst du die machen?
Servietten, nee, natürlich nicht. Servietten gab es bei
Moment,
uns
nicht. Ich habe bei dir gelesen... Also du musst ganz gut kochen können oder du bist ein Poser. Das weiß ich jetzt natürlich
bestimmt
nicht.
Beides.
Weil als ich jetzt mal geguckt habe, wer da kommt, nämlich du, habe ich zum Beispiel bin ich auf so Gerichte gestoßen wie Rezept Entenbrust mit Kürbis und Mangold à la Oliver Vnuk.
Ja,
oder gebratene Garnelen mit Zucchini-Püree und Gazpacho.
Na Moment, das ist ja, nee, das ist ja nicht privat gewesen. Ich liebe TV-Shows und Spieleshows und allem drum und dran. Und das, was du gerade vorliest, sind Rezepte, die ich bei irgendeiner Kochshow irgendwo mal gekocht habe oder so. Ja, aber das ist wie Sport. Also ich mache das halt... Dann ganz viel, dann mache ich irgendwie zwei Wochen lang nur dieses Gericht und übe das, damit es in der TV-Show irgendwie gut kommt.
Also ein Pause.
Aber es hat mit mir nichts. Nein, Schauspieler.
Ah ja, stimmt, Schauspieler.
Ich stelle dann halt da auch was dar.
Du hast recht.
So.
Okay. Servietten gab es bei euch zu Hause nicht, sagst du gerade?
Nee, groß, nee.
Und heute bist du jemand, der, bist du Küchenrolle pro oder contra?
Contra. Absolut contra, ja.
Aus Umweltgesichtspunkten?
Also Küchenrolle als Serviettenersatz? Finde ich überhaupt nicht schön. Das sieht einfach nicht schön aus. Also ich finde, Serviette gehört auf den Schoß. Ich finde es ganz schwierig, und das habe ich auch meinen Kindern gezeigt, wie das geht, wie man eine Serviette faltet. Weil es gibt ja auch Leute, die nehmen dann die Serviette und zerknüllen die so ein bisschen so und haben die dann so auf dem Tisch. Ja, das
gibt's. Nach dem Gebrauch.
Ja, nach dem Gebrauch, aber die falten die dann nicht zusammen und tun es unter den...
Du machst sie zu einem Schwan, ne?
Nein, zu einem Schwan nicht, aber ich lege sie halt zusammen und vor allem so, dass man die gebrauchte Seite nicht sieht.
Ist dir das beigebracht worden als Kind? Aber ihr hattet ja keine Servietten.
Wahrscheinlich, ne, oder ich habe es mir selber beigebracht. Aber
ne, das ist schon, das finde ich, das ist ästhetisch und höflich.
Ja.
Gab es noch andere Regeln, an die du dich halten musstest? Also Ellenbogen nicht auf die Tischplatte oder nicht mit Vollmund reden oder sowas in der Art?
Ja, nicht mit vollem Mund reden, da wurde hingewiesen drauf, aber eher von meiner Oma. Also gar nicht so von meinen Eltern.
Mhm.
Also es war schon so, wenn ich zu frech war am Tisch, dann wurde ich weggeschickt und musste woanders aufessen. Wenn ich wenn ich böse war oder so.
Zieh mal den nächsten Begriff.
Biomüll. Ja, gut, also ich glaube Müll trennen, da waren wir in Baden-Württemberg natürlich wahrscheinlich ganz weit vorne. Ich bin schlecht darin, ganz ehrlich, im Trennen. Ich versuch's natürlich immer wieder, aber ist auch wirklich schwierig, weil ich bin ja immer oft nur ein paar Tage da und dann immer alles so sauber zu trennen, weil dann kommt kein Müll zusammen und dann schmeißt man es am Schluss doch irgendwie.
Aber das ist doch eigentlich ideal für dich, wenn du nur ein paar Tage da bist. Den Biomüll sollte man eh nach ein paar Tagen entsorgen.
Unbedingt.
Und den Plastikmüll dann irgendwie, den nimmst du dann auch gleich mit.
Ja.
Also du wirst erstaunt sein, wenn du das mal eine Zeit lang. Ich glaube, bei Biomüll muss jede und jeder so ein eigenes System finden. Ich war ganz lange sehr unglücklich und habe gedacht, ich mach das jetzt nicht. Die Fruchtfliegen und das suppt und dann reißt die Tüte und habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich.
Und dann hast du einfach nicht getrennt, oder was?
Also ich habe ganz lange nicht getrennt. Ich habe es in den normalen Abfall getan und dann, jetzt mache ich das so seit 4 Jahren oder so. Ich habe mir so einen richtig tollen Abfallbehälter gekauft.
Mhm.
Mein Weg ist jetzt der, wahrscheinlich auch angreifbar. Es gibt so recycelte Mülltüten.
Ah ja, ja, ja. Mhm. Die sich selbst auflösen dann.
Ich möchte sogar sagen bei DM, weil DM Bio unser Sponsor ist. Also. Mhm. So, letzter Zettel zum Ziehen.
Reinigungsmittel. Ja, ich habe vor allem viele Schwämme und Tücher, weil ich natürlich nur bestimmte Sachen das mit dem einen Tuch mache und das mit dem anderen Tuch mache, mit dem Wischlappen und so. Ne?
Die du wegwirfst oder die du wäschst?
Die kommen in den Biomüll.
Nein, bitte nicht.
Also da, wo der Biomüll, ja. Und Reinigungsmittel habe ich sehr viele. Ich habe gestern Fenster geputzt zum Beispiel. Zum ersten Mal, glaube ich, in
Hast
meinem Leben.
Hast du so einen Abzieher, der so die Feuchtigkeit gleich so reinsaugt?
Nee, ich habe es mit dem Küchenpapier gemacht.
Mhm.
Und das lief aber ganz gut.
Okay.
Ein bisschen streifig, aber fürs erste Mal fand ich das ganz gut.
Dann ziehst du halt wieder um.
Ja, mache ich ja. Aber ich dachte, kurz vorm Umziehen mache ich nochmal die Fenster.
Mhm. Ich würde gerne noch zum Thema Lappen was sagen, weil ich Lappen special finde. Ich finde, da muss man nicht mal eine Reportage darüber gesehen haben. Habe ich leider mal irgendwann so
Lappen
über.
Lappen habe ich auch nicht. Ich habe diese
Schwämme.
Ja,
diese Schwämme sind ja auch so ein Plastikkram und so, wie wir umgeben sind von Plastikkram und auch ich in meinem Leben umgeben bin davon. Aber ich habe irgendwann vor anderthalb Jahren oder so, habe ich mir mal so waschbare Mikrofaser-Schwämme gekauft. Die haben so eine rauere Seite und so eine weichere Seite.
Mikrofasertücher.
Ja, Tücher habe ich auch, aber es gibt eben auch Schwämme, dass du auf diese gelben Dinger verzichten kannst, auf diese Topfreiniger. Mhm. Weil das ist eben wirklich immer Plastikmüll. Und die sind super. Ich liebe diese Schwämme. Du wäschst die und dann benutzt du sie wieder 1000 Jahre.
Mhm.
Mikrofaser soll auch nicht so gesund sein, aber ist egal, ich esse sie ja nicht.
Mikrofaser ist nicht gesund, um damit zu reinigen, weil die Mikrofasern verteilen oder warum?
Nee, ich glaube, weil wenn man sie
wegen Recycling.
Wenn man sie dann, ja genau, wenn man sie eines Tages wegschmeißt, sind sie wahrscheinlich auch schlecht zu recyceln oder so, keine Ahnung. Das ist ganz schön schwer, ne? Immer alles richtig zu machen. Wenn du dich in die eine Seite richtig bewegen willst, merkst du, dass du mit dem Fuß irgendwas einreißt, weil das für irgendwas unrund läuft.
Also es kommt drauf an, über was man sich den Kopf macht oder über was nicht. Was man dann falsch macht, richtig.
Wenn du so oft umziehst, gibt es denn ein Geschirr, Besteck, ein Messer, eine Pfanne, eine Lieblingstasse, die du immer dabei hast?
Also was jetzt auch so neu ist seit ein paar Jahren und glaube ich vielleicht, weiß nicht, hängt das mit dem Alter zusammen oder mit dem, dass man nicht mehr so gerne reisen möchte. Also ich habe ja in der Spitze dann doch 150 bis 200 Tage, wo ich irgendwie in einem Hotel bin, dass ich jetzt anfange, Dinge mitzunehmen. Decken zum Beispiel, Kerzen, einfach um es mir dann in der Fremde schön zu machen. dann die Teekanne oder sowas. Also es wird jetzt auch immer mehr. Also wenn ich dann ein paar Wochen weg bin oder so, ist es wirklich das komplette Auto voll.
Du wirst jetzt so ein Kauz einfach.
Ja, oder man, ja, vielleicht.
Nein.
Da regelt man doch, aber vielleicht hat es schon was damit zu tun, dass man sich so ein bisschen, dass es einem vorher halt nicht so wichtig war. Dann ist man halt irgendwie mit den Kollegen ins Restaurant gegangen und zum Trinken oder so und dann war gut und am nächsten Tag ist man drehen gegangen und heute geht man halt nicht mehr so oft dann abends mit, weil man dann doch auch ein bisschen früher schlafen muss oder nicht mehr so viel Energie hat am 30. Drehtag. Und dann ist man dann froh, wenn man sich den eigenen Tee und sein eigenes Zeug da hat und sein was es einem halt einfach gemütlich und einfacher macht.
Interessant, dass du deine geliehenen Zuhause, die möbliert sind, dass du da so frei durchgehst und die freien Zuhause, in die du kommst beim Arbeiten, die dann so heimelig machen willst mit dem Tee und mit den Decken und mit den Kerzen.
Ach, vielleicht kommt auch wieder eine Zeit, wo ich dann sage, ich brauche wieder meine eigene Schrankwand oder mein eigenes Regal oder so.
Jetzt hast du eine Lieblingstasse?
Ist es halt nicht. Ich mache was ich auch nie gedacht hätte von mir. Ich mache im Übrigen in den letzten 2-3 Jahren wieder Sachen zum ersten Mal. Ich dachte, die Zeit wäre total vorbei und jetzt entdecke ich Dinge, die ich zum ersten Mal mache.
Zum Beispiel?
Ich war mit meiner Tochter Paragliding, ich will jetzt Fallschirm springen, aber auch kleine Sachen, wie zum Beispiel nackt in die Nordsee springen, nachts, wo ich gesagt habe, ey, spinnst du? Sowas, was ich plötzlich total genieße. Oder eben Keramik anmalen. Es gibt jetzt überall diese Läden, wo man reingehen kann und Keramik anmalt. Oder ich habe neulich Porzellan gegossen und habe mir eine Kanne gemacht. Ja? Also, und ich bin selber überrascht über mich, wie sehr mich das beruhigt. Und wie schön ich das finde, einfach, auch wenn es dann nicht so perfekt ist am Schluss, aber einfach zu sagen, guck, das ist von mir, das schenke ich dir jetzt, das habe ich gemacht.
Okay, was ist denn immer in deinen Kühlschränken? Und da gibt es wahrscheinlich, lass uns jetzt mal trennen, weil ich denke mal, wenn du so viel in Hotels bist oder auch wenn du drehst oder so, dann werden das ja wahrscheinlich so Apartments sein mit einer eigenen Küche.
Oder Wohnungen, ja.
Ernährst du dich in der Zeit ein bisschen anders, als wenn du zu Hause lebst?
Oh ja, also weil da ja für uns gekocht wird, ne? Weil wir ja Catering da haben, da esse ich schon sehr anders als zu Hause. Leider auch zu fleischlastig. Wobei die Caterings ja auch immer mittlerweile übergehen, dass es nur noch einen Fleischtag gibt oder zwei oder so. Ne? Aber das mag ich wirklich nicht an meiner jetzigen Wohnung und freue mich schon, weil ich habe einen sehr kleinen Kühlschrank. Und bei mir ist eigentlich immer sehr viel da. Also der Kühlschrank ist extrem voll. Nur ist dieser Kühlschrank jetzt so klein, dass ich alles reinstopfen muss und da dann auch mal gerne 2 Wochen später irgendwas finde, was ganz hinten drin irgendwie schon angeeist ist oder so. Ansonsten sind eigentlich immer Garnelen da, und also im Tiefkühlfach und Weißwein gekühlt.
Das klingt sehr hedonistisch.
Ingwer und was ist noch immer da? Irgendwelche Medikamente, die gekühlt werden müssen, Vitamine und frische Pasta meistens.
Frische Pasta?
Ne, also halt ja. Also nicht von mir frisch gemacht, aber frisch gekauft, genau. Sowas, ne? Also bei mir ist, wenn ich alleine esse, ist es ja sehr italienisch, sage ich jetzt mal. Wird gekocht bei mir.
Gut, dann sag mir mal, ob in einer deiner 20 Kisten wahrscheinlich nicht, aber vielleicht in den 20 oder 40 Kisten davor ein Küchengerät war oder irgendeine Anschaffung, die komplett überflüssig war, die du geschenkt bekommen hast, die du dir gekauft hast, die du aber nie gebraucht hast.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ich habe mir hier in Berlin so eine Kanne, wo so ein Filter drin ist und so. Und so ein Sprudeldings, wo man so Sprudel selber macht, ne? Das habe ich gekauft. Dann, ja, natürlich diesen Thermomix, ne? Der kostet natürlich unfassbar viel Geld und der wird wirklich sehr selten. Ja. Am Anfang fand ich es immer toll, so Leute einzuladen und so. Aber jetzt kommen die Leute auch nicht mehr.
Warum kommen die nicht, weil du sie nicht mehr einlädst? Oder warum?
Nein, Quatsch. Aber
bekochst du gerne Menschen?
Ja.
Und wie oft machst du das? Also ja, du bist viel unterwegs.
Nicht sehr oft, vielleicht 5-6 Mal im Jahr oder so. Was ich immer wahnsinnig gern gemacht habe, damals auch mit meiner Lebensgefährtin noch, wir hatten einen ganz großen Tisch Und da haben wir dann so Soirées gemacht, wo wir Fondue Chinoise gemacht haben, also Fleischfondue. Und ich habe immer diese ganzen Soßen improvisiert und so. Und das fand ich immer toll, auch Leute zusammen an einen Tisch zu kriegen, die erstmal nicht unbedingt was miteinander zu tun haben und zu gucken, wie die sich treffen. Und das haben wir dann irgendwie so alle paar Monate mal gemacht. Wurden aber nie zurück eingeladen und dann haben wir es mal gelassen. Es kam keiner auf die Idee, auch mal sowas zu machen.
Aber ich glaube, dass wenn solche Abende zu toll sind, ja, gibt es vielleicht eine zu hohe Hemmschwelle, dass Leute vielleicht sagen, ja, guck mal, aber wir machen jetzt irgendwie so ein...
Das könnte man sich einreden,
ja. Ich meine, allein das Wort Fondue Chinoise.
So hieß es halt bei uns, auch im Badischen hieß es Fondue Chinoise.
Aber wir reden wirklich von Fleischfondue. Wir reden
ja,
von
so sagt
Fett
man
das
halt hier, ja. Bei uns sagt man halt, sagt man das halt anders.
Mm, ja, okay. Gut, dann machen wir jetzt mal entweder oder. Harzer Käse.
Ja.
Gorgonzola.
Harzer Käse, weil der, wenn man mal abnehmen will eine Zeit lang, also wenn man mal abnehmen will, dann ist Harzer Käse super. Weiß nicht warum, aber irgendwie Harzer Käse.
Weil man ihn nicht isst vielleicht.
Doch, weil das irgendwie, ich weiß nicht, da muss irgendwas drin sein, ist wohl gut. Das assoziiere ich damit.
Gorgonzola?
Sehr lecker, in allem, auf alles drauf. Alles, was sehr würzig ist, sehr salzig, das mag ich eigentlich ganz gern. Sehr scharf, esse ich alles extrem scharf.
Basilikum?
Ja,
Knoblauch?
Ja, alles.
Fenchel?
Auch erst seit neuestem. Eigentlich. Fenchel in der Pfanne mit Zwiebeln zusammen, finde ich gut. Und Olivenöl.
Interessant. Koriander.
Habe ich jetzt durch eine Kollegin entdeckt, die durchdreht, wenn es Koriander am Set gibt. Finde ich auch super mittlerweile. Kannte ich vorher aber noch gar nicht.
Wie, was ist denn vorher?
Naja, also vor 2-3 Jahren wusste ich noch nicht wirklich, was das ist.
Interessant. Pilze?
Ja, würde ich aber eigentlich nur Champignons. Bei allem anderen, also ich würde niemals in den Wald gehen und Pilze sammeln gehen und das haben wir früher in der Familie natürlich gemacht und dann so Pilzpfanne machen oder so, würde ich niemals machen. Ich als Hypochonder schon dreimal nicht.
Ach, du bist Hypochonder.
Natürlich, was denkst du denn?
Lakritz?
Ja, aber apropos Hypochonder, ich habe gehört, das soll auch nicht so gesund sein, ne?
Ja, in Maßen und so weiter. Schwarzbrot mit Butter oder Weißbrot mit Öl?
Ja, Weißbrot mit Öl natürlich.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Wasser oder Saft?
Sprudel, also Schorle am liebsten.
Mhm. Inder oder Italiener?
Auf jeden Fall Italiener.
Wiener Schnitzel oder Lapskaus?
Ich habe mich beruflich mal Lapskaus so brutal übergessen, weil wir müssen ja auch im Bild manchmal essen.
Bei Nord-Nord-Mord.
Genau, und da haben wir Lapskaus gegessen im Bild und wir essen dann, und meine Rolle, ich finde halt lustig, ich finde es total beschissen, wenn Schauspieler, wenn man essen muss, weil Essen im Film kann unfassbar lustig sein. Und ich finde, Schauspieler sieht man ja oft, wenn die essen müssen, dann knabbern die nur so ein bisschen an irgendwas rum, ne? Weil es sieht dann vielleicht nicht schön aus oder sie wissen ja, sie müssen jetzt das irgendwie den ganzen Tag machen und so. Und ich finde, ich hau halt immer rein und esse immer sehr viel und spreche dann mit vollem Mund, weil lustig und weil es zur Rolle passt und da. Und das war mit Lapskaus nicht so gut. Seitdem kann ich das nicht mehr essen.
Lakritz oder Weingummi?
Weingummi. Ich war sogar, würde ich mal sagen, Weingummi-süchtig. Also ich habe das inhaliert. Ich liebe dieses...
In welcher Farbpräferenz?
Am liebsten sauer, sehr sauer, extra sauer. Und so sauer sogar, dass die Zunge so aufbibbelt.
Gin oder Wodka?
Gar keinen harten Alkohol.
Junger oder alter Käse?
Alt, weil einfach würzig.
Teller oder Brettchen?
Ich gehe wieder über zum Brettchen, aber beim Abendbrot. Aber sonst Teller.
Reis oder Nudeln?
Auf jeden Fall Nudeln. Ich kann nicht Reis. Ich kann das nicht so gut.
Reis oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Kartoffeln oder Nudeln?
Nudeln.
Weißer oder grüner Spargel?
Auf jeden Fall weiß, aber auch echt selten. Vielleicht einmal im Jahr oder so.
Wie ist das denn, wenn das ein Essen jetzt hier wäre und wir würden uns verabschieden mit einem Dessert? Oder was würdest du nehmen? Dessert, eine Käseplatte, einen Schnaps, ein Espresso? Wie gehst du raus?
Und zum Schluss das Dessert.
Ich esse sehr viel eigentlich und versuche alles zu essen, was angeboten wird. Ich liebe eine gut sortierte Käseauswahl im Hotel. Es gibt sogar, also mein Lieblingshotel, da gehe ich eigentlich nur mitunter deswegen hin, weil die so eine extrem riesige Käseauswahl haben. Das liebe ich. Ich liebe. Aber und dann bin ich, das ziehe ich auch Desserts vor. Aber wenn es nur Dessert gibt, dann halt diese ganzen italienischen Sachen, ne?
Kannst du dann demnach morgens schon so viel essen? Also du bist dann in so einem...
Nee, ich frühstücke eigentlich, wenn ich zu Hause bin, frühstücke ich nicht. Am Set schon.
Aber wenn du in so einem Hotel übernachtest, in diesem einen tollen Hotel, ja, und Drehbeginn ist, sagen wir mal, um 9:30 und dann wirst du abgeholt und dann musst du wahrscheinlich, wenn du gut frühstücken willst, da um 8 sitzen, sagen wir mal. Ja. Und kannst dann auch schon diese mannigfaltigen Sachen, kannst das schon?
Ja, da bin ich aber auch von meinen Eltern geprägt irgendwie oder von meinem Vater, der halt irgendwie schwäbisch-alemannisch ist, der sagt halt, das wird ja zahlt. Also ich meine, der muss es auch gegessen werden. Also der muss es auch gegessen werden. Ne? Also das muss, dann nimmt man auch gerne noch was mit und so. Das ist ja ganz klar.
Okay. Ja, schon, ja. Also wir gehen jetzt raus mit einem, du nimmst dann wahrscheinlich jetzt ein Tiramisu und ein Espresso? Kannst du dann schlafen?
Ja, und ein Limoncello vielleicht noch.
Gut.
Dann machen wir das.
Machen wir das in unserer Vorstellung. Und vielen Dank dafür.
Ich danke dir.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Kennt ihr schon das Lederhosenkartell? Unsere Hörempfehlung zum Oktoberfest. Ein einmaliges Hörerlebnis findet die Taz. Wie Goodfellas, nur über Wiesen statt Mafia, sagt der Fokus. Und die Süddeutsche schreibt, ein wilder, fabelhafter Rikscha-Ride, der jedem selbst überlässt, ob er die Wiesen ein bisschen mehr oder weniger hassen will. Hier ist der Trailer.
Ich bin Alexander Gutsfeld, hauptberuflich Journalist, nebenberuflich Rikscha-Fahrer. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf das Oktoberfest. Und in meine Rikscha.
Um jetzt mal nie, komm mal puff.
Cannot charge 3000 Taxi.
It's Oktoberfest. It's the price, sorry.
There's Deutsch, Bayern, and there's Bayern. Bayern is better.
Es geht um den Aufstieg der Münchner Schickeria.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Und wie ein Mann namens Gerd Käfer die Wiesen vom stinknormalen Volksfest zum exklusiven Promi-Treff gemacht hat.
Eine Carpaccio-Roulade aus Kalb, das Feinste, was Sie im Moment kriegen können, wird mit Senfbutter überbacken.
Teti Perry im Dörndl.
Es geht ums Hart, dem After-Wiesen-Club, der im April 2019 von 160 Sondereinsatzkräften der Polizei gestürmt wurde.
Da, wo der Alkohol rübergeflossen ist, da ist auch meine Drogen rübergeflossen.
Es geht um Sexarbeiterinnen. Und um Koksdealer, die auf der Wiesn das Geschäft des Jahres machen.
Alexandra, when we get back, me and you, should we go sniff some cocaine?
Es geht um kriminelle Polizisten.
Waren die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Umfang gegen Polizeibeamte geführt wurden.
Und es geht natürlich ums Bier.
So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand.
Und wie ein Mann dem Münchner Bieradel den Kampf ansagt.
Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin. Auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt München. Prost benannt!
Das ist das Lederhosenkartell. Ein Podcast für alle, die die Wiesn lieben, die sie hassen oder selbst noch nie da waren. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist wie eine Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? 1000 Schmetterlinge. Nicht 1000 Moskek, 1000 Schmetterlinge.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.